Wer ist der Mann auf dem Tuch? Eine Spurensuche. So steht es über einer Ausstellung vom 10. März bis 24. April. Also kommender Sonntag ist die Eröffnung, Sonntag der 10. März. Da geht es also los am kommenden Sonntag mit einer Ausstellung über das Turiner Grabtuch. Und das ist heute Thema hier in dieser Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Wer ist der Mann auf dem Tuch? Eine Spurensuche. Eine verheißungsvolle Ausstellung, die seit 2013 durch Deutschland und das deutschsprachige Ausland wandert, ist jetzt angekommen im badischen Rheinfelden, also in der Hochrheinregion ganz im Südwesten unseres Landes. Leitender Pfarrer dieser wirklich großen Seelsorgeeinheit Rheinfelden ist Pfarrer Andreas Brüstle und er hat sich mit einigen Gläubigen aus seiner Pfarrei, die auf dieser Ausstellung warten, wer ist der Mann auf dem Tuch, eine Spurensuche, also diese Ausstellung zum Grabtuch von Turin, die vom kommenden Sonntag, also dem 10. März an bis zum 24. April im badischen Rheinfelden zu sehen sein wird. Pfarrer Andreas Brüstle hat sich mit einigen Gläubigen aus seiner Gemeinde über dieses Grabtuch von Turin Gedanken gemacht.
Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute wieder zusammen sein können. Und heute passiert etwas Besonderes, denn wir werden da ein bisschen mit hineingenommen in ein geistliches Gespräch, wo wir jetzt einfach so zusammen sind und ein wenig über das, was Jesus für uns getan hat, nachdenken. Ja, wie bereits schon angekündigt, es geht um diese Grabtuchausstellung in Rheinfelden. Es geht um das Turiner Grabtuch, nicht um das Original, sondern um eine Kopie, die wir hier haben dürfen. Und das bewegt ganz viele Menschen und da wollen wir uns ein bisschen geistlich miteinander unterhalten. Ganz inspirierend, und das soll der Anfang für heute sein, da steht ein Brief. Es ist ein Brief unseres Papstes vom 30. März 2013. Da hat unser Papst Franziskus nämlich eine Videobotschaft gemacht und da hat er etwas gesagt zum Grabtuch. Und ich möchte den Brief einfach so an unseren geistlichen Austausch ganz an den Anfang stellen. Und dort heißt es, so schreibt Papst Franziskus, liebe Brüder und Schwestern, mit euch trete auch ich vor das Grabtuch hin und danke dem Herrn, der uns mit den heutigen Mitteln diese Gelegenheit schenkt. Auch wenn es auf diese Weise geschieht, ist es unsererseits nicht ein bloßes Anschauen, sondern ein Verehren. Es ist ein Blick des Gebetes. Ich würde noch mehr sagen, es ist ein sich anschauen lassen. Dieses Gesicht hat geschlossene Augen. Es ist das Gesicht eines Toten. Und doch schaut es uns auf geheimnisvolle Weise an und spricht zu uns im Schweigen. Wie ist das möglich? Warum möchte das gläubige Volk, so wie ihr, vor dieser Ikone eines gegeißelten und gekreuzigten Mannes verweilen? Weil der Mann des Grabtuches uns einlädt, Jesus von Nazareth zu betrachten. Dieses in das Tuch eingedrückte Bild spricht zu unseren Herzen und drängt uns, den Kalvarienberg hinaufzugehen, das Holz des Kreuzes zu schauen, uns in das beredte Schweigen der Liebe zu versenken. Lassen wir uns von diesem Blick berühren, der nicht unsere Augen sucht, sondern unser Herz. Hören wir, was er uns im Schweigen sagen will, der über den Tod selbst hinausgeht. Durch das heilige Grabtuch gelangt das eine endgültige Wort Gottes zu uns. Die menschgewordene Liebe, die in unserer Geschichte Fleisch angenommen hat, die barmherzige Liebe Gottes, die alles Böse der Welt auf sich genommen hat, um uns von dessen Herrschaft zu befreien. Dieses entstellte Gesicht gleicht den vielen Gesichtern von Männern und Frauen, verletzt von einem Leben, dass ihre Würde missachtet von Kriegen und von Gewalt, welche die Schwächsten trifft. Und doch vermittelt das Gesicht des Grabtuches großen Frieden. Dieser gemarterte Leib drückt hoheitliche Würde aus. Es ist, als ob er eine verhaltene, aber starke Energie durchscheinen ließe, als ob er uns sagte: Hab Vertrauen, verlier nicht die Hoffnung, die Kraft der Liebe Gottes, die Kraft des Auferstandenen überwindet alles. Wenn ich den Mann des Grabtuches betrachte, so mache ich mir in diesem Augenblick das Gebet zu eigen, das der heilige Franz von Assisi vor dem Gekreuzigten gesprochen hat. Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, sichere Hoffnung und vollkommene Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen. Soweit dieser Brief, den Papst Franziskus da verlesen hat in dieser Videobotschaft aus dem Jahr 2013. Treten wir ein bisschen ein in so ein kleines Gespräch über das, was das alles in uns wachruft. Es ist schön, dass wir heute noch zwei dabei haben dürfen, die in dieses geistliche Gespräch mit eintreten. Und ich eröffne einfach einmal die Runde.
Ja, gern. Ich bin Gertrud Heggenberger. Ich bin hier in Rheinfelde geboren und aufgewachsen. Und zwar in einer gläubigen und betenden Familie. Ich bin jetzt 63 Jahre alt, das heißt, ich habe wirklich schon viele Jahre des Glaubens hinter mir. Bin immer noch Mitte drin. Mein erster Gedanke zum Tod Jesu, es kommt euch vermutlich komisch vor, aber viele Jahre hat mich der Tod Jesu innerlich gestört, in Unruhe versetzt. Er war mir ein Rätsel. Und deshalb tröstet mich das Gebet des heiligen Franziskus wirklich. Dieser Satz: höchster, glorreicher Gott, erleuchtet die Finsternis meines Herzens. Anscheinend kannte der heilige Franziskus solche Rätsel auch, wie diese Frage: Warum ist Jesus gestorben?
Hallo, ja, ich bin Simon Gleichauf. Ich möchte Priester werden und bin so hier in der Kirchengemeinde in Rheinfelden tätig und bin auch schon sehr gespannt auf das Grabtuch und diese Ausstellung. Was mich jetzt in dem Brief von Franziskus sehr angesprochen hat, ist dieses: Es mangelt uns oder mir ja nicht so an Wissen, an irgendwie so den Fakten und den historischen Zusammenhängen, wie das eben damals so war und dass man da über diese Themen irgendwie nachdenken kann, sondern die Frage ist so: Gibt es da so eine Brücke wirklich zu mir persönlich heute? Und das macht eben Franziskus da sehr deutlich, weil er von dieser direkten Begegnung spricht, eben von diesem Blick, von diesem Antlitz, der wirklich hier und heute an mich ergeht.
Ja, schön, dass wir in diesen geistlichen Austausch so über das Grabtuch ein wenig eintreten können. Und ich möchte da einfach nochmal eine Bibelstelle vorlesen, dass wir da ein wenig eintauchen können in das, was da über den Tod Jesu in der Bibel steht. Und zwar ist es entnommen aus dem Lukasevangelium. Das ist das 23. Kapitel, das sind die Verse 26 bis 43, da ist da über den Tod Jesu etwas erzählt. Ich lese es gerade mal vor, dass wir da in die Bibel eintauchen können. Da heißt es also: Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Cyrene, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. Das Volk stand dabei und schaute zu. Auch die führenden Männer verlachten ihn und sagten: Andere hat er gerettet. Nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, der neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit einmal diese Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Tauschen wir uns einfach wieder ein wenig darüber aus, über die Bibelstelle.
Ja, also mir geht es so damit, in diesem Evangelium wird ja gleich von mehreren Menschen erzählt, die bei seinem Tod dabei waren. Und den meisten erging es wie mir, früher, damals: Okay, da stirbt einer, es ist furchtbar. Es ist menschenverachtend und auch ungerecht, weil er nichts Böses getan hat. Aber für mich hätte er nicht sterben müssen. Ich war doch immer brav. Ich war doch die angepasste Tochter und junge Frau, die das christliche Leben lebte, aber es nicht besonders prickelnd fand. Es war eben richtig. Deshalb lebte ich als Christin. Aber ehrlich, so besonders schön war es nicht. Dachte ich so für mich früher. Und immer das große Rätsel in der Messe: Warum starb er für mich? Wäre nicht nötig gewesen. Und dann immer wieder diese Lieder: Danke für das Kreuz, du hast mich erlöst, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Ja, klar, die Erbschuld, aber was soll das sein? Ich war's ja nicht. Und das blieb lange Jahre mir ein Rätsel im Hirn, so im Geist. Ich glaube nicht, dass ich je mit jemandem darüber sprach. Und dann eines schönen Tages, ich kann nicht mehr genau festmachen, wann das war, so etwa mit 25, auch durch die vielen Lobpreislieder, in denen immer wieder das Thema besungen wird, Jesus starb für mich, da sagte es einfach in mein Herz, es kam innen an. Er starb für mich, weil ich Erlösung absolut brauche. Ich bin nicht nur nicht immer brav, sondern ich bin in vielen Tiefen meines Wesens richtig übel drauf, richtig negativ, misstrauisch, zuerst mal negativ denkend von Gott und den Menschen. Aber gut übertüncht durch eine christliche Erziehung. Und weil ich schon immer in mir selbst drin steckte, war mir das ja immer vertraut. Es war normal und ich dachte, ich bin doch ganz gut, ich bin normal. Ich war parteiisch oder wie sagt man, kein unabhängiger Beobachter meiner selbst. Ich war befangen. Und als ich das in lichten Momenten endlich erkannte, von da weg wurde alles anders. Eine bis jetzt nicht aufhörende Freude kam in mein Leben. Die große Freude, dass ich es Jesus wert war, dass er für mich starb. Und dass er das gern tat, mit Liebe, obwohl und gerade weil ich so ein selbstgerechtes Huhn bin oder hoffentlich war. Und diese Freude wird nicht alt. Und das Gebet, die Gottesdienste, die Eucharistiefeier, alles machte nun erst wirklich Sinn. Danke zu sagen, Gott zu loben für meine Rettung und für die Rettung aller, die um mich herum sind, die Erlösung zu feiern, jeden Sonntag.
Ja, danke Gertrud, total spannend. Ich habe mich bei dem Evangelium auch gefragt, so, wo stelle ich mich da hin? Also es gibt ja da die Schaulustigen, die das halt anschauen und vielleicht einen Kommentar dazu machen. Und ich kenne auch so die Haltung, ja, wir bemühen uns ja irgendwie nett zu sein. Und klar, es gibt dann auch viele unschuldige Opfer. Also da Jesus kann man da ja in eine Reihe stellen, so mit Sokrates oder sonst vielen anderen, die völlig unverhältnismäßig zum Tode verurteilt werden oder leiden. Mhm. Und dieser Verbrecher hat mich da sehr angesprochen, der ja da sagt in Vers 41, uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Also die Frage ist, bin ich bereit, mich auf diese andere Seite zu stellen und zu sagen, der ist es, Jesus ist der Gerechte und zwar der Einzige. Und ich bin nicht der, der alles beurteilen und bewerten und unterscheiden und richten und ermessen kann. Ja. Er ist es, ja, und nicht ich. Mhm. Und das persönlich, das muss man einfach erfahren.
Ja, vielen Dank. Schauen wir nochmal ein bisschen in die Bibelstelle rein. Also da, das, was da mit Jesus passiert ist. Also da wird einer geschnappt. Simon von Cyrene, Jesus ist geschwächt durch die Geißelung. Der Balken wird für Jesus zu schwer. Die Soldaten laden Simon von Cyrene den Kreuzesbalken auf. Die Schwächung durch die Geißelung bei Jesus war groß. Die Geißelung war grausam. Etwa 120 Geißelhiebe findet man auf dem Grabtuch. Der ganze Körper ist voll davon. Die Adern werden bloßgelegt und die Muskeln sind unverhüllt zu sehen. Sehnen klaffen hervor. Grausam, was eine Geißelung mit einem Menschen machte. Im Altertum sollte die Geißelung eine abschreckende Wirkung haben. Die Geißelung war entweder bei den Römern eine Einzelstrafe oder eine zur Kreuzigung dazugehörige Vorstrafe, so quasi. Bei den Hieben war die Anzahl lediglich dadurch begrenzt, dass man wollte, dass der Verurteilte die Kreuzigungsstätte noch lebend erreichen sollte. Das war das Ziel. Die Geißelung wurde mit der sogenannten Flagrum vollzogen. Es gab verschiedene Arten der Geißelung damals. Üblich war es, den Verurteilten nackt mit den Händen an eine niedrige Säule zu fesseln. Der Rücken blieb dabei also gebückt. Zwei oder mehrere Henker schlugen dann von beiden Seiten auf den Verurteilten. Das Grabtuch lässt erkennen, dass die Geißelhiebe im Wesentlichen aus zwei Richtungen geschlagen wurden. Die Unterarme und die Hände blieben beim Mann auf dem Tuch unversehrt. Bei dem Mann auf dem Tuch handelt es sich um eine Geißelung in der Art mit mehreren Riemen. Die Riemen waren mit zwei Metallkugeln versehen, die miteinander verbunden waren. Diese Art der Geißelung verursacht Schürfungen, Blutergüsse und Platzwunden. Durch die Geißelung und den Blutverlust folgte meist ein traumatischer Schock. Als weitere Zusatzstrafe konnte der Verurteilte gezwungen werden, den Querbalken des Kreuzes auf dem Rücken zur Hinrichtungsstelle zu tragen. Ein solcher Balken wog so zwischen 50 und 80 Kilogramm, so in etwa, kantig und unregelmäßig gezimmert. Der Mann auf dem Tuch hat wohl beides erleiden müssen, also eine heftige Geißelung und die Kreuzigung. Dass Simon von Cyrene den Kreuzesbalken tragen hilft, ist sicherlich nicht als Mitleid zu werten, sondern die römischen Soldaten hatten das Ziel, Jesus noch lebend zur Hinrichtungsstätte zu bringen. Er sollte unterwegs also nicht schon sterben. Da begegnet uns also jetzt in dem Mann im Tuch ein geschundener Mensch. Was können wir heute sagen, dass wir die Menschen nicht vergessen, die geschunden sind? Überlegen wir da ein wenig miteinander.
Ja, ich weiß nicht recht. Also für mich denke ich, offen sein für das, was jeder Tag bringt, was der Herr an Aufgaben, an Möglichkeiten und Überraschungen schenkt. Den Alltag schätzen, also zuverlässig sein in Familie, Beruf, Pfarrei und das geduldig, liebevoll, sanftmütig und auch fleißig. Und Jesus dabei haben, mit ihm den Alltag leben, ihn reinlassen in den Alltag. Wir sind ja nicht allein, da ist er immer der große Liebende. Und was mir auch hilft, ist spezielle Zeiten mit Gott verbringen, also Gebet. Auch mal den Kreuzweg beten, in Erinnerung nehmen, was er für mich tat. Dankbar sein für das. Und toll ist es, Zeit zu haben in der Kirche mit ihm, vor der Monstranz, Anbetung. Und darüber hinaus, wenn es mal langweilig wird, die kranke Nachbarin besuchen oder die gesunde Nachbarin, ein kleines Geschenk, eine Freude machen. Und wenn es Gelegenheit gibt, von Jesus erzählen, das ist wunderbar. Oder wenn mir jemand seine Sorgen erzählt, mich getrauen, ihn zu fragen, darf ich für dich beten, jetzt, gerade jetzt?
Ja, ich habe jetzt noch mal gedacht an die Formulierung von Papst Franziskus aus diesem Brief, wo er ja schreibt, dieses entstellte Gesicht gleicht den vielen Gesichtern von Männern und Frauen, verletzt von einem Leben, das ihre Würde missachtet, von Kriegen und von Gewalt, welche die Schwächsten trifft. Und wenn er das so schreibt, da denke ich wirklich auch nicht nur an die großen Kriege und Katastrophen und was man alles so durch die Nachrichten hört, sondern auch im kleinen, alltäglichen vor Ort, sei es in der Familie auch oder in der Schule oder wo immer Menschen so zusammen sind, uns sich hoffentlich darum bemühen, dass da jeder der Würde von jedem gerecht wird, da ist ja schon die Gefahr, da bei manchem einfach so teilnahmslos dann vorbeizugehen und ja, betrifft mich ja nicht oder geht mich nichts an, dann zu denken. Und da möchte Jesus uns wirklich, glaube ich, auch wachrütteln, da wirklich aufmerksam zu sein, weil er da mittendrin ist.
Wir sind bei diesem Mann im Tuch, beim Turiner Grabtuch, bei dieser Kopie, die wir in einer Ausstellung hier haben dürfen. Der Mann im Tuch, ein Gekreuzigter, ein Gegeißelter. Hände und Füße sind durchbohrt mit Nägeln. Eine tiefe Wunde in den Handwurzeln ist zu erkennen. Blutspuren sind auch zu erkennen. Hören wir nochmal in die Bibel rein, wenn es da um den Tod Jesu geht. Wir schauen da in die Bibelstelle hinein, wieder ins Lukas-Evangelium. Simon, möchtest du uns diese Bibelstelle mal vorlesen?
Ja, im Lukas-Evangelium waren wir bis Vers 44 gekommen. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen.
Soweit die Bibelstelle, wieder ein Blick jetzt auf das Turiner Grabtuch, auf den Mann im Tuch. Auf der rechten Seite des Mannes auf dem Tuch befindet sich zwischen der fünften und der sechsten Rippe seine größte und blutreichste Wunde. Es macht den Eindruck, dass die Wunde von einer Speerspitze verursacht wurde. Die von der Blutwunde ausgehende Blutflecken weisen alle einen hellen Rand auf. Das Blut hat sich wohl bereits schon abgesetzt. Das bedeutet, es hatte sich in einen Anteil Blutkörperchen und in wässriges Blutserum getrennt. Erst nach dem Tod eines Menschen erfolgt die Trennung in zwei Blutanteile. Dem Mann im Tuch wurden also nicht die Beine zerschlagen, um den Tod herbeizuführen, oder durch einen Stich in den Brustkorb die Leidenszeit wie durch einen Gnadenstoß verkürzt. Der Lanzenstich war die Vergewisserung, dass der Mann bereits schon tot war. Um sich zu vergewissern, dass der Mann im Tuch schon tot war, stieß man ihm wohl noch mit der Lanze in die Seite. Ja, dieser Mann im Tuch, er hat auch viele Namen in der Bibel, in den Liedern, in den Gebeten, wie wir persönlich beten. Und ein so Begriff, so ein Titel ist dabei auch Heiland. Das kommt ganz oft vor in Gebeten und Liedern. Schauen wir noch mal ein bisschen so, was heißt es dann? Was bedeutet das, wenn wir Heiland sagen zu Jesus?
Ja, ich mag das Wort Heiland. Der Heiland, auf Alemannisch. Das ist auch hier bei uns gängige Sprachgebrauch, der Heiland. Und das wurde mir wirklich zur Erfahrung erheilt. Einfach so. Auch Krankheiten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte oder dass ich sie habe, erheilt, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Das ist einfach wunderbar. Denn er ist das Heil. Und er kann einfach nicht anders. Es fließt aus ihm heraus, aus dem Heiland.
Ja, was bedeutet der Tod Jesu? Das ist wirklich die ganz große Frage. Und ich sage auch, so als erstes ist es dieses, dass er meine Wunden trägt. Also alle meine Verletzungen und Schmerzen und Fragen und chaotischen Sachen in meinem Herzen oder was auch immer, dass er das alles kennt und mitträgt und mitnimmt und versteht und heilt. Und als zweites kommt dann schon noch hinzu, dass er ja auch all die Wunden und Schmerzen trägt, die ich anderen irgendwie zugefügt habe. Vielleicht unabsichtlich oder unwissentlich oder wie auch immer, was ich mit den anderen Menschen getan habe, das trägt er auch alles. Und damit konfrontiert er mich dann in einer gewissen Weise auch, oder dass ich das dadurch auch sehen kann. Aber eben im Wissen, dass ich und jeder, der möchte, da eben hineingenommen ist in dieses Passja, also in diesen ganzen Weg von dem Kreuzweg, von dem Leiden, dem Sterben, dem Tod und dann der Auferstehung von Jesus, dass er das alles eben trägt und verwandeln kann und ich da Anteil geschenkt bekommen kann, wenn ich ihm mein Ja, mein Vertrauen gebe.
Herzlichen Dank für diese Glaubenszeugnisse, lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir waren gerade zu einem geistlichen Gespräch zusammen, Bibelstellen lesen, meditieren über den Tod Jesu, mal zu schauen, was sind denn so die Hintergrundinformationen zum Tod Jesu. Wir haben ein bisschen geschaut und uns herausfordern lassen von diesem Turiner Grabtuch, dieser Mann im Tuch, wo ganz viele Menschen, gläubige Menschen, religiöse Menschen, Leute aus Wissenschaft und Forschung sich immer wieder Gedanken darüber machen, wer ist denn um alles in der Welt dieser Mann im Tuch, in diesem Turiner Grabtuch? Es wird eine Aufgabe bleiben, sich dieser Frage immer wieder selbst zu stellen. Wir haben ein wenig drüber nachgedacht und zum Schluss, da möchte ich gerne noch etwas beten und dann gerne den Segen geben, dass uns Jesus und dieses Tuch immer mehr auch irgendwie in Bann zieht, fasziniert und vor allem herausfordert. Ich möchte einladen zum Beten, so lasst uns beten. Jesus, du begegnest uns auf so vielfältige Weise und die Art, die uns wohl am meisten herausfordert, das ist die Frage, warum bist du für uns gestorben? Was bedeutet das für uns? Und wir danken dir, dass du diesen Weg gewählt hast, dass du nichts gescheut hast, dass du geliebt hast bis zum letzten Atemzug. Herr Jesus Christus, hab Dank für alles, was du für uns Menschen tust. Und wir haben noch eine Bitte. Lass uns das, was du für uns getan hast, immer tiefer in unser Herz fallen. Und lass uns auch selber spüren, dass wir daraus Kraft finden, dass wir dadurch auch immer mehr zum Segen werden für andere. Und so segne uns Gott, segne du Gott alle Hörerinnen und Hörer, die über Radio Horeb mit uns verbunden sind und alle Menschen, die diesen Segen ganz besonders brauchen. Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen. Amen. Amen.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie aus dem badischen Rheinfelden Gläubige der dortigen Seelsorgeeinheit Rheinfelden im Gespräch mit ihrem Pfarrer, mit Pfarrer Andreas Brüstle. Liebe Hörerinnen und Hörer, 10. März bis 24. April, also am kommenden Sonntag, startet diese Ausstellung also in Rheinfelden. Sei nochmal, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, nochmal gesagt, dies ist eine große Wanderausstellung, die seit 2013 durch Deutschland wandert, eine spanische Version ist seit 2020 durch Südamerika unterwegs. Hunderttausende Menschen haben diese Ausstellung bereits gesehen. Jetzt also die Gelegenheit, diese Ausstellung zu sehen im badischen Rheinfelden, in der Hochrheinregion, der äußerste Südwesten unseres Landes, wenn Sie dort vorbeischauen möchten. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist täglich geöffnet von 9 bis 18.30 Uhr, 10. März bis 24. April in Rheinfelden. Und das Ganze ist natürlich nicht einfach einfach nur, wie man sich das so klassisch museal vorstellt, eine Ausstellung. Das ist natürlich ein geistliches Ereignis, ganz klar, wenn es um so etwas wie das Grabtuch von Turin geht. Es wird eine originalgroße Kopie gezeigt, 25 Stelen, 7 Exponate, ein Film. Es gibt Gottesdienste dazu, Gebetszeiten, Texte der Heiligen Schrift, wissenschaftliche Untersuchungen und. Alles das wird hier verbunden, also Wissen und Glauben. Eine besondere Ausstellung, nicht ohne Grund, seit 2013 weltweit unterwegs, jetzt also in Rheinfelden im Badischen, wenn Sie da vorbeischauen möchten. Herzliche Einladung, 10. März bis 24. April. Versteht sich von selbst, dass wir das Ganze natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org verlinkt haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Um 17.15 Uhr folgt hier die Reihe zum Nachdenken. Machen Sie es gut.